Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörende draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Guitar, dem wunderbaren deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. So, ich grüße dich, Fabian, wieder bei mir an meiner Seite.
Ich grüße dich, Justin. Genau. Ja, endlich mal wieder.
Endlich mal wieder. Wir sehen uns so selten. Wird mal wieder Zeit. Ist ja nicht so, dass wir uns die letzten 3 Tage, 4 Tage jeden Tag irgendwie mal gesprochen haben.
So quasi. Ich habe dich quasi öfter gesehen als meine Freundin.
Ja, und ich dich auch öfters als meine Frau.
So fängt's an.
Nee, so ist es bei mir schon vorbei.
Ja,
ich weiß. Ja, diese Folge oder das, was ihr als nächstes hören werdet, ist etwas Besonderes. Ist nämlich, dann ich und der Fabian, wir legen gleich wieder auf. Wir hören ja gleich wieder auf zu reden. Und das, was ihr dann hört, ist eine Sache, die wir schon vorher aufgenommen haben, die wir extra für unsere Patreon-Leute aufgenommen haben und schon vor ein paar Wochen veröffentlicht haben. Und zwar haben wir ja einen Patreon-Kanal, wie ihr alle mittlerweile wissen müsstet. Und dort veröffentlichen wir manchmal Bonus-Content. Und das ist eine der Bonus-Content-Folgen. Und zwar haben wir in dieser Folge über was geredet, Fabian?
Wir haben über die wunderbare Welt der Ibanez RG geredet.
Das genau.
Das ist also ein ganz besonderes Modell. Und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht.
Genau. Wir haben ein bisschen die Geschichte besprochen, wer das alles so spielt, woher die eigentlich kommt. Ganz, ganz interessante Sachen über Ibanez, der besten Gitarrenmarke auf der Welt. Ka-ching. Nein. Und ja, viel Spaß beim Hören. Wenn ihr mehr über sowas, also wenn ihr mehr von sowas hören wollt und erfahren wollt, dann schaut doch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Einfach patreon.com/letstalkguitar oder findet ihr auch, den Link findet ihr auch in sämtlichen von unserem Social Media Content. Also wir sind ja auch auf Instagram und Facebook vertreten. Dort gerne mal vorbeigucken. Ansonsten abonniert uns gerne auf Podigy oder hinterlasst eine 5-Sterne-Review auf iTunes.
Wir das wollte ich gerade sagen. iTunes.
Wir sind mittlerweile auch wieder auf, also was ist auch wieder? Wir sind endlich auf iTunes und ja.
Wir sind immer aktuell.
Genau, immer up to date. Sehr schön, dann würde ich sagen, lasse ich die Folge mal laufen und hoffentlich sehen wir uns dann in unserem Patreon-Club.
Bis nächste Mal.
Bis dann, ciao. So, ja, hallo, willkommen Leute, Gitarren-Nerds aus dem Patreon-Club und willkommen zu einer weiteren Special-Folge der Bonus-Episode aus dieser Woche. Letzte Woche haben wir ja schon ganz ausgiebig über den Tube Screamer gesprochen. Und über was reden wir heute, Fabian?
Wir werden heute über die Ibanez RG reden.
Das ist eine, genau, die Ibanez
RG. Die bekannte und erfolgreichste Serie von E-Gitarren, würde ich mal so sagen. Also vom Hersteller Ibanez.
Vom Hersteller Ibanez mit auf alle Fälle, denke ich mal, mit einer der bekanntesten und der ikonischsten Modelle, eventuell neben der Jam, aber auf alle Fälle ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei.
Absolut.
Genau, der RG. Wir werden so ein bisschen die Geschichte der RG, wie heißt das, beleuchten, uns mal ein bisschen angucken, woher die eigentlich kam, wie die sich so entwickelt hat, was es da eigentlich für Unterschiede gibt. Ja, und da direkt mal eine erste Frage zu dir, lieber Fabian. Hattest du denn schon mal Kontakt mit einer RG?
Oh ja, ich hatte sogar schon mal eine quasi Jam. Das ist ja so das Nachfolgemodell, sagt man, glaube ich. Und die habe ich damals mit 19 oder 20 bei eBay ersteigert von so einem Typen für einen guten Kurs. Und dann habe ich die echt jahrelang auch gespielt. Ne? Also bestimmt 3-4 Jahre. Habe die dann nochmal umlackiert und nochmal selber ein bisschen rumgedoktert. Aber die habe ich immer noch und ist eine geile Gitarre.
Ist das denn jetzt eine Jam oder eine RG?
Ist eine Jam. Das ist eine Jam.
Schon eine Jam. Genau. Ne? Jam,
obwohl ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, dass sich jemand selber schon rumgeschraubt hat. Der Hals war tatsächlich von einer RG. Ich meine tatsächlich von einer 550er oder 570er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und der Body war aber ein RG. Eine Jam. Jam Body mit dem Monkey.
Also auch mit Monkey Grip.
Monkey Grip, genau. Exakt.
Ja, sehr schön. Genau, Jam für die, die es nicht wissen, wobei das eigentlich, glaube ich, jeder wissen müsste. Genau. Aber wir sagen es nochmal, ist die Signature-Gitarre natürlich von Joe Satriani.
Yes.
Nein, natürlich.
Nicht als Steve Vai. Stimmt, ja. Lügner. Einmal nicht aufgepasst.
Tja, der Fabian vertraut mich in jedes Wort. Sagt einfach eiskalt yes, wenn ich sage.
Ach so, ich dachte, das wäre von den Amigos, die, ach so.
Okay. Ah ja, genau. genau, ist erstmal die Signature von Steve Vai. Mit dieser Jam hat alles angefangen für die RG. Vielleicht mal kurz die kleine Vorgeschichte zur Jam. Steve Vai war damals auf der Suche nach einer Firma, die ihm Gitarren baut, nach seinen Vorschriften, nach seinen Ideen. Ich glaube, der hatte dann ein paar Modelle mal von Fender, Charvel reingekommen.
Jackson war da, glaube ich, auch.
Mhm. Jackson war da auch mit. Es waren natürlich damals viele Companies interessiert, mit Steve Vai zusammenzuarbeiten, weil Steve Vai damals eingestiegen bei David Lee Roth, das muss zu der Zeit gewesen sein, war halt der heiße Shit unter den Gitarristen.
Absolut.
Hat damals auch schon seine erste Soloplatte rausgebracht. Über den könnten wir auch mal ein bisschen genauer nochmal
sprechen. Oh ja, machen wir mal eine extra Folge.
Damals so 85, 86 war er halt in der Gitarrenszene der heiße neue Shit als neuer Gitarrist von David Lee Roth. Hat auch ja ganz extreme Gitarren immer gespielt. Ich erinnere mich da sehr gut an diese Herzgitarre.
Weißt du, ob du das Bild
vor Augen hast mit den drei Hälsen und alles. Ja. Also immer auch auf Show und Effekt ausgelegt. Ja, und dann kam damals die Marke Ibanez zu Steve Vai. Und die waren soweit mit cool und einverstanden, was er alles wollte. Und das war halt genau dieser Monkey Grip und all die Sachen, die man halt kennt aus der Jam.
Und ich glaube sogar, dass er vorher tatsächlich auch mit anderen in Kontakt war, die aber nicht so auf ihn zugehen wollten, ne? Was diese Custom Specs, sowas, glaube ich.
Genau, was diese Custom Specs ging. Und Ibanez hat, glaube ich, damals halt gesagt, oder Hoshino in dem Fall, das ist ja die Familie, die hinter Ibanez steht, haben gesagt, cool, lass uns das machen. Und ich glaube, so hat sich das, also da werden wir auch nochmal genauer drüber reden, wenn wir mal über Steve Vai reden, aber so im Groben war die Geschichte der Jam. Genau, da ist die Jam geboren. Ibanez hat ja vorher, war ja nicht wirklich bekannt als Marke mit eigenen extremen Modellen. Also Ibanez hat viel in den 70ern und 60ern andere Modelle, sag ich mal, kopiert und in Japan für einen billigen Preis verkauft. Und hat dann die Artist-Serie 75 gehabt. Das waren so die ersten eigenen Modelle. Ich glaube, so das erste richtige Modell, was ausgestandet ist, war halt die Iceman. Mhm. Die hieß auch damals noch anders. Ich komme nur gerade nicht auf den Namen. Paul Stanley von Kiss hatte die ja gespielt. Das war so ein ganz interessantes Modell. Aber das war noch lange nicht der Durchbruch von Ibanez. Der Durchbruch von Ibanez kam ja dann letzten Endes wirklich durch die Jam.
Ja.
Und durch das, was später folgte. Ja. Denn die RG, die wir jetzt so kennen, ist erstmal halt als billige Variante von der Jam entwickelt worden. Weil die Jam war damals relativ teuer, die konnte sich halt nicht jeder so leisten, war halt ein Signature-Modell, klar, auch mit den ganzen Specs, und so eine gute Jam kostet heutzutage auch noch, wie viel bezahlt man so für eine gute Jam?
Ich sag mal 1,5, glaube ich. Fast 2, so ungefähr, denke ich mal. Ne?
Ja, für eine gute Jam bezahlt man da schon einiges für. Und deswegen haben sie da ein Strip-Down-Modell rausgemacht. Das heißt, das Shape beibehalten, was sie mit dem Steve Vai zusammen entwickelt haben, den Monkey Grip aber weggelassen, diesen Tree of Life weggelassen, und dann ist die RG 550 draus entstanden. Das war meines Wissens nach die erste RG in diesem Shape, die damals rauskam.
Genau.
Oder?
Exakt, ja. Genau. Ich meine, ich hätte gelesen 570, aber kann gut sein, 550.
550, durchaus.
Ich
guck, irgendwie genau, so. Genau, das ist... Wir sind ja hier die Experten. ich sag mal, das ist auch einer der bekanntesten RG-Modelle. Das ist diese, die wurde vor ein paar Jahren unter der Genesis Collection auch nochmal reissued. Die haben ganz extra coole Farben, so ein dieses geiles Desert Gelb, Yellow, genau, dieses geile Gelb.
Pink.
Und dann gibt's die auch in Pink und alle. Und die hat halt auch ein Schlagbrett. Das kam da auch noch mit dazu. Das ist so diese Mischung aus diesem gelben und dann dieses schwarze Schlagbrett mit dabei. Aber was ich ganz interessant finde, was ich in meiner Recherche herausgefunden habe, ist, dass die RG früher 87 und 88, also es war 87, als die RG so rauskam, dass die auch noch andere Shapes hatte. Dass die nicht nur, dass unter der RG nicht nur die Gitarre lief unter dem Shape, was wir kennen, sondern dass damals bis 89 ungefähr die RGs auch noch andere Shapes hatten. Nämlich, ich sag mal, rundere Shapes.
Ja, genau.
Da gibt's die RG 140, 135, 420. Also die haben natürlich alle so diese verschiedenen Zahlen. Aber die laufen alle unter dem Namen RG. Aber die sind halt deutlich runder. Deutlich, ich sag mal, smoother von den Kanten. Ein bisschen mehr Strat-Style tatsächlich dann noch.
Genau, exakt.
Genau, manche auch nicht mit einem Floyd Rose, sondern mit einem ganz normalen Vibrato, manche mit,
War ja auch tatsächlich, die ersten Modelle sind alle mit Floyd Rose. Ich meine, hinterher gibt es ja dieses Edge-Tremolo, das war ja die Nachentwicklung. Genau. Und die ersten kamen alle tatsächlich mit dem Floyd Rose, im Original
Floyd Rose. Mit Floyd Rose, die ersten, genau, von den RGs, wie wir sie kennen. Aber jetzt zum Beispiel hier die RG 135, ist eine, die hat keinen Floyd Rose, die hat ein ganz normales Standard-Vibrato. Also es gibt damals, wie gesagt, die Shapes, die waren auch durchaus noch mehr Strat, mehr in Richtung Strat so. Und das wusste ich tatsächlich gar nicht. Dass ich meine, ich habe die Modelle zwar schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass die tatsächlich unter RG laufen.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Damals liefen, genau. RG430, 440 und so weiter und so fort. Also deutlich Strat-styliger.
Jetzt nochmal ganz kurz für dich oder für die Zuhörer. Ja. Was bedeutet denn RG? Was ist denn RG? Wofür ist das genau die Bezeichnung? Weißt du das? Also ich habe herausgefunden, irgendwie Roadstar-Gitarre tatsächlich. Ne?
Roadstar-Gitarre.
Das ist ja auch manchmal, woher kommt dieses RG? RG, RG.
das ist tatsächlich super Roadstar. Interessant, weil das erklärt wieder einiges. Weil die Roadstar ist natürlich ein Modell, die's, was schon länger gibt von Ibanez. Ach so, ja, doch da erklärt sich, ja, okay, guter Mann, guter Fabian, gute Info. Tatsache, das wusste ich gar nicht. Nee, weil genau, diese Roadstar ist nämlich die, die ich meine, die so ein bisschen
Die sieht ein bisschen stattlich aus, ja.
Genau,
die hat dann auch, glaube ich, so ein, die Kopfplatte ist auch so rund, glaube ich, oder? Habe ich es richtig in Erinnerung?
Teils. Ich habe hier die Bilder vor mir. Es gibt welche, die sind ein bisschen runder, aber hier, es gibt auch welche, die haben schon die spitzeren, neueren, von der Jam, Jam ausgehende Kopfplatte. Genau, genau. Ja, die Roadstar. Weißt du denn, welcher Gitarrist unter der Roadstar eine Signature-Gitarre hatte?
War das nicht sogar Andy Timmons? Nee. Weiß ich nicht.
Ellen Holtz?
Ehrlich? Ach ja, stimmt. Ja, richtig.
Die AH-10 und AH-20 waren damals Ellen Holtz was klampfen. Und Vinnie Moore hatte dann auch eine gehabt.
Stimmt, ja, der hat das auch in seinem Video da in dem.
Ja, ne? Der hatte das eine geile Gitarre. Ja. Geil. Nee, und die hatten auch damals verschiedene Pickup-Funktionen, mal Single-Coil-Humbucker, mal nur zwei Humbucker. Am bekanntesten und ich sag mal ikonischsten ist natürlich die HSH.
Ja, klar.
Humbucker, Single-Coil in der Mitte, Humbucker, so wie es ja auch bei der Jam war, bei der Steve-Vai Jam. Ja, und dann ab 88 fing das an, deutlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, metaliger zu werden. Deutlich spitzer. Die Shark-Inlays kamen bei der 88 mit hinzu. Da haben wir die RG760 zum Beispiel, die sieht sehr, sehr fancy aus. Mhm. Das ist so eine, die hat auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, gab es in verschiedenen Farbmodellen, Jewel Blue oder hier so ein Black Paisley. Das ist so, sieht sehr, sehr exotisch aus. Kann man mal googeln. Zwei Single Coil Humbucker, Floyd Rose und halt diese Shark Inlays.
Ja.
Das ist cool.
Ja, das ist richtig
cool. Ah, nee, oder nennt man die Shark Inlays? Bevor ich jetzt das
sage, das sind Shark Inlays.
Aber die sind so ein bisschen anders als sind jetzt noch zum anders? Beispiel. Ja. Nee, ich sag mal, die Shark Inlays kennt man ja zum Beispiel auch von Jackson und so.
Genau.
Nennt man das auch Shark Inlays?
Ich bin mir ziemlich sicher. Warte, ich guck mal eben.
Ich hätte jetzt auch die ganze Zeit Shark Inlays genannt. Aber Shark Tooth. Inlays. Das kann natürlich sein, dass das ein kleiner Unterschied ist. Shark Tooth
Inlay,
ja. Aber ich mir dachte, das sieht aus wie so ein Zahn. Also man merkt, es wird edgiger. Es wird rebellischer.
Genau.
Die Leute, wird mehr maßgeschneidert für die Musikrichtung, die damals Ende der 80er wahrscheinlich sehr populär halt war, nämlich Metal.
Shred.
Glam Metal, Shred, Neoclassical, Thrash Metal. Und ich sag mal, darauf richtet sich ja auch die Zielgruppe von der RG.
Absolut, so. Absolut.
Ja.
Genau.
Weißt du, wer denn die erste Signature-Gitarre hatte unter diesem RG-Shape? Also wirklich diese Spitze, so wie wir das jetzt kennen von der 550.
Oh nee, da muss ich passen. Keine Ahnung. Paul Gilbert.
Ach
doch, Paul Gilbert. Ja doch, tatsächlich.
Paul Gilbert.
War mir nicht ganz sicher. Der hatte ja am Anfang diese pinke Gitarre in diesem Intense Rock. Aber das war keine RG, das war noch
das
eine andere.
Das ist keine RG, nee, das ist nochmal eine andere Ebene. Das ist mit den Puffs drin.
Genau, aber auch geil. Auch geil.
Ja. Genau, mega geil.
Ja.
Seine erste Signature, die PGM 100, also 100.
Tatsächlich, okay.
Genau, die gab es ja dann auch, die ist auch ganz, ganz legendär, auch mit den Farben. Das war, so wie ich jetzt hier das Bild sehe, jetzt ist diese Jewel Blue zum Beispiel, habe ich hier vor mir, blau. Und das Geile ist natürlich was noch mit dabei ist, was so ikonisch aussieht an den Paul Gilbert Modellen.
Ja, die F-Holes natürlich, ne?
Natürlich,
F-Holes. Die sind mega, ja. Ich wollte immer so ein Teil haben, immer.
Ich wollte auch schon immer, also ich hatte tatsächlich sogar meinen Paul Gilbert.
Ach geil.
Aber ich hatte die Paul Gilbert Mini gehabt.
Ah, okay, ja gut.
Das ist die dann Mini, die hatte ich auch mehr nur so aus Spaß, als ich mal so ein paar Paul Gilbert Covers gemacht habe letztes Jahr. Aber so eine richtige Paul Gilbert Katze, die alten.
Geil. Der Martin hatte so eine mal, aber das war die etwas neuere, dieses neuere
Modell. Genau, das war die neuere, genau. Der liebe Herr Miller,
ja.
Ja, und dann fing quasi die RG an, also jetzt zum Beispiel.
Aber die waren, glaube ich, alle ohne Floyd Rose auch, ne? Weil der Paul Gilbert war ja auch eher so ein Fan
von festen Rücken. Die ersten sind
ja, die mit ersten Floyd nicht, Rose. Stimmt. Ja, die ersten hat er noch mit Floyd Rose gespielt.
Die ersten sind mit Floyd Rose, genau. Das, glaube ich, hat sogar ein Weilchen gedauert, ein paar Jahre gedauert, bis er die Standardbrücke benutzt hat. In den 80ern, Anfang
90ern, da hat er Paul
Gilbert die Floyd Rose Klampfe gehabt, genau. Und dann, genau, fing halt an, die RG in sämtlichen Variationen rauszugehen. Und Da werden wir auch mal später noch ein bisschen auf den Namen von Ibanez oder generell die Bezeichnungen der Gitarren drauf eingehen. Mhm. Weil Ibanez halt anders als andere Marken viel mit diesen Abkürzungen arbeitet.
Absolut, ja. Was vielleicht aber auch ganz wichtig ist, um mal kurz den Zuhörern, weil die haben auch so ein bestimmtes Rezept, sage ich mal vorsichtig, aus welchen Hölzern zum Beispiel die Gitarren gerne hergestellt werden. Was zum Beispiel ist, dass die RG-Korpusse in den meisten Fällen tatsächlich aus Linde hergestellt werden. Es gibt auch ein paar aus Mahagoni, aber ich sag mal, Linde ist da so ein Hauptbestandteil. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Also eher Erle und Esche eher sehr selten, zumindest in diesen Serien, wenn da mal so als limitierte Auflage, aber überwiegend halt Linde. Das ist halt so der.
Ja, lass uns mal, bevor wir auf die Bezeichnung eingehen, wo ich jetzt gerade darauf eingehen wollte, lass uns mal ein bisschen über die Specs von der RG reden.
Genau.
Was da eigentlich noch so besonders dran ist. Was hat denn noch so eine, was ist denn noch so ikonisch und besonders an den Specs von der RG? Warum man mal eine RG ausprobieren sollte?
Ja, unbedingt natürlich wegen dem Edge Pro Tremolo. Also mittlerweile ist es das Edge Pro. Früher war es das Floyd Rose. Ich finde, das ist so ein Ding. Das ist immer geil bei einer Ibanez, ne? Weil das gut eingestellt ist und da kannst du wirklich alles mit machen und sehr stimmstabil, das ist ziemlich geil. Okay, dann hat es halt die Locking Nut, ne, dadurch. Das heißt, das Gerät ist generell sehr stimmstabil und lässt sich super gut spielen. Der Hals ist natürlich klasse, weil du hast ein sehr flaches Profil. Ist aber auch nicht jedermanns Sache, ist also halt sehr breit, meistens das Griffbrett mit den, Wizard-Serie heißt es. Wizard 1, 2, 3, da gibt es verschiedene Varianten. Und ich finde es immer, ehrlich gesagt, relativ geil, wenn man dann so einen Ibanez in der Hand nimmt, weil das Spielgefühl ist sehr cool. Ich mag das. Es hat was. Ja. Es ist natürlich ein bisschen was anderes. Ne? Muss man auch ein bisschen mögen. Weil der Seitenabstand ist dadurch auch ein bisschen breiter. Aber ansonsten lässt sich halt eine RG super gut spielen. Ne? Ich meine, das kennst du.
Die Wizard Necks sind für, ich sag mal, ergonomisches Spiel. Ja. Das heißt, wenig Kraftaufwand von den Fingern, sehr, sehr optimal, aber halt sehr dünn.
Genau.
Die Wizard Necks sind sehr, sehr dünn. Aber ich finde das immer geil. Ich habe immer gerne in Ibanez Hand in der Hals in der Hand gehabt. Die Ibanez Hand im Hals. Oh.
Auch nicht schlecht.
Kann nicht mehr atmen. Ich hatte immer wieder gerne den Ibanez Hals in der Hand, genau, weil er einfach sehr dünn, aber auch sehr breit. Und ich sag mal, der Vorteil, jetzt wenn man sich denkt, warum soll das denn einen Vorteil für ergonomisches Spiel haben, wenn die Seiten auch ein bisschen weiter auseinander sind? Ja. Man muss sich auch auf der anderen Seite vorstellen, dass wenn du schnelle Sachen zum Beispiel spielst, gerade auch so in den höheren Bereich, wenn die Seiten sehr nah aneinander sind, dann kommst du auch schneller gegen eine andere Seite.
Richtig, ja.
Dann verhuddelst du da auch öfters mal was. Kommst mit den Fingern aus Versehen gegen eine Seite drüber, drunter. Und so ist halt das Spielgefühl noch mal ein bisschen unabhängiger von den Seiten. Du kannst es einfach besser trennen zwischen den einzelnen Seiten. Das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Das ist natürlich, das sind in Zahlen, sind das so ganz, ganz kleine Unterschiede.
Na klar,
aber ich mag das sehr. Ja, man merkt das schon auf alle Fälle, generell, auch wenn es dann um Radius geht und so weiter und so fort. Ich meine, okay, der Wizard-Hals ist ein ganz klassischer 25,5-Inch Hals, so wie bei Strat auch, ne, oder?
Ja, 25,5.
Genau, 25,5. Paula hat ja 24,5.
Ja, 24,7 oder irgendwie sowas, genau. Ja,
ist nochmal ein bisschen kürzer. Er filmt also ganz normale Strat-Mensur. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen.
Klar.
26,5 oder 27 bei den neueren Modellen. Ich glaube, die Wizard.
Fanfreds und ja, klar.
Die RGD haben den Wizard 2, der hat 26,5 Inch und so. Ja, aber muss auch man
das,
einfach mal.
Man darf das nicht unterschätzen. Das hat echt sehr viel damit zu tun, wie das Instrument auch reagiert. Ne? Sag mal, wenn du eine lange Mensur hast, dann ist der Ton ratzfatze da. Es ist super schnell. Ne? Es macht schon was aus.
Macht natürlich was aus, macht auch vom Spielgefühl was aus.
Absolut.
Also ich hatte jetzt zum Beispiel auf der Guitar Summit letztes Jahr hatte ich eine 7-Seiter RG in der Hand gehabt. Die fand ich vom Optischen erstmal ultra geil. Boah, da war ich weggeflasht, weil die so schön braun aussah und irgendwie der Hals so mega mächtig aussah.
Okay.
Und ich dachte mir, was ist das? Dann habe ich die in die Hand genommen, habe das mal ein bisschen gespielt, aber habe gemerkt, das ist schwer auf der zu spielen. Irgendwas stört mich, juckt mich da. Und dann ist mir aufgefallen, es war halt eine mit einer großen Mensur.
Ah, okay.
Die RG, warte, komme ich drauf, RG IXL, das ist XL, das ist so wichtig zu merken, 7, war eine 7-String. schön braun, schön, also schön Hals, nicht Hals, Holzfarbe gehabt, reversed Headstock,
ach, cool.
Den ich vom optischen her liebe, vom praktischen manchmal Probleme mit habe, aber vom optischen sehr, sehr liebe, aber hat halt eine Scaling von 27 Inch.
Ja, das,
das ist halt schon, das ist, sind vielleicht nur 1,5 Inch mehr, aber das macht was aus,
ja,
so,
ja.
Weißt du?
Ja.
Das macht echt was aus, aber das ist halt gerade für 7-Seite für Riffing, für so harte, super, fette Metal-Riffs und so und für die Tightness davon natürlich mega, mega geil.
Klar.
Fürs Shredding bisschen schwieriger, so, wegen der weiten Mensur, wegen der weiten Mensur. Also ja, der Hals ist sehr, sehr ikonisch.
Und vor allen Dingen erst geschraubt in den meisten Fällen, ist auch sehr wichtig.
Ja,
ne?
Genau, ja. Genau, erst geschraubt.
Da gibt es dieses typische, dieses spezielle, wie heißt das nochmal? Ah, es hat so eine ganz bestimmte Namen, diese Halsanpassung. Y, N, G, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das, okay, hat dann eine ganz bestimmte Bezeichnung, weil, sag mal, bei manchen.
Dieser All-Access-Net-Joint.
Ja, genau. Ah, ja, genau. Yes, das genau, ist es. Genau, genau, exakt. Genau. Obwohl, witzigerweise, ich hatte auch mal eine, das war, glaube ich, auch eine 550er oder 450er RG, ein Korpus, und der hatte zum Beispiel das normale Shape. Das gibt es also auch. Das ist dann, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die da wahrscheinlich mal ein bisschen experimentiert haben. Aber auch interessant zu wissen, ne?
Ja, vielleicht. Die erste Ibanez mit dem All-Access-Neck-Joint, die rauskam, war 87.
Ah, okay, tatsächlich.
MX2 ist aber auch ein Modell, was mir jetzt gerade... Ah, das ist so ein ganz fancyes... Ich habe gerade Bilder vor Augen. Könnt ihr mal googeln.
Ja.
Wusste ich gar nicht, dass Ibanez so eine Gitarre rausgebracht hat. Die sieht sehr basic aus.
MX2,
schau dir die mal an. Das ist so... Auch eine Semi-Hollow, okay?
Okay, krass.
Nee, ist eine Solid Body, sorry, ja, Solid Body, aber die kommt von der Semi-Hollow. Ach genau. Ja, die sieht fancy aus, ne?
Die sieht fancy aus. Sharky, so ein bisschen, nicht. Ja.
Ja, ja. So ein bisschen Future-mäßig.
Ja, irgendwie schon.
Cool. Das war so die erste, wo dieser All-Access Neck Joint mit dazu kommt. Was heißt das denn, All-Access Neck Joint? Wie tut sich das auf Spielgefühl ausheben?
Also, das Spielgefühl ist generell mega und vor allem kommt es super gut in die hohen Lagen und dafür ist es gedacht, ne?
Ja,
weil mach das mal mit einer Les Paul, ne? Kannst vergessen.
Hölle. Das ist halt so ein bisschen, klar, es ist geschraubter Hals.
Ja.
Und ich habe mir auch früher immer gedacht, weil ich bin halt mit Les Paul aufgewachsen. Mhm. So. Und ich habe mir immer bei Ibanez noch gedacht, Moment, die haben geschraubte Hälse. Ist das nicht unpraktisch fürs Spielen? Weil ja so ein geschraubter Hals ist halt so ein Block erstmal, der da unten,
klar,
ist, sag ich mal. Aber was die halt haben, ist, die haben das so ein bisschen eingefräst, so ein bisschen angewinkelt, sodass du mit der Hand halt viel smoother dort reinkommst. Und du hast glatte Kanten. Du hast halt,
genau,
nicht so diesen Block, diesen viereckigen Block da unten, ja, dran, sondern hast so eine schöne glatte Kante. So ein bisschen halt näher rangeführt, wie wenn es ein Neck-Through-Hals wäre oder ein geleimter Hals.
Genau.
Ja. Ja.
Das ist natürlich super, ja, gerade wenn du in hohen Lagen spielst, ist das ein Traum. Ne?
Ja. Und ich sag mal, geschraubter Hals bringt natürlich auch manche praktische Vorteile mit sich. Ich hatte mal den Vorteil gehabt, ich habe mal auf Ibiza gespielt,
ja,
und bin dann geflogen,
genau,
und hatte aber keinen Bock gehabt, extra teures Geld sehr für mein Gitarrencase oder so rauszugehen. Das habe ich gemacht, ich habe mir eine billige Ibanez genommen, eine sehr billige Gio, weil für den Gig brauchte ich nichts Hochwertiges. Mhm. Das war so ein alle sind besoffen und keiner hat richtig zu Gig. Hab eine Gio genommen, Hals abgeschraubt,
genau,
in meinen Koffer zu meinen Klamotten geworfen,
perfekt,
und dann auf Ibiza wieder zusammengeschraubt, beseitet.
Das kannst du aber auch mit einer teuren machen. Also, wenn die gut gebaut sind, die sind immer gut gebaut, haben mega Qualitätsstandard.
Ja, auf alle Fälle.
Das, ja, kann man das ohne Problem machen.
Ja. Ja, da kann man auch schön die Hälse dann auch einfach so wechseln und alles.
Ja.
Und genau, und wie du ja auch gesagt hast, du hast den Jam Buddy mit einem RG-Hals bei deiner alten,
genau,
Jam, die du hattest.
Hat er mir das verkauft, hat dann wahrscheinlich noch ein gutes Geschäft gemacht. Ja, gut.
So ist das, halt. Das kann man machen, ja. Das kann man bei den RGs machen. Das ist ganz angenehm, ja. Ja, und ich sag mal, dann in den 80ern hat sich dieses Modell halt noch mehr etabliert und es kamen halt mehr und mehr Modelle mit anderen kleinen Specs raus. Also, du hast es schon angesprochen, das Holz ist zu, ich sag mal, 80%, glaube ich, fallen ein,
genau,
wenn das RG ist Linde. Aber die Specs, die sich halt verändern, sind vor allem dann die Pickups zum Beispiel. Ist der Hals, ob es ein Maple-Fretboard ist.
Fretboard.
Richtig schön deutsch. Maple-Fretboard oder Ebony-Fretboard.
Der Ebony. Fret
war wieder unterwegs.
Ebony-Fretboard.
Ebony-Fretboard. das ist halt das Ding, und das ist mir jetzt aufgefallen, als ich mich so ein bisschen über die RG nochmal recherchiert habe und nochmal über diese ganzen merkwürdigen Bezeichnungen von Ibanez-Gitarren drüber gestoßen bin. Ich meine, ich nehme mal ein Beispiel so aus den letzten,
genau,
Jahren, weil es ist ja immer, immer extremer geworden. Und ich sag mal, wenn ich jetzt hier aus, was ist das für ein Jahr, 2015, ja, da haben wir zum Beispiel die RG8420QD.
Ja, sehr gut.
Oder die RG1550MV.
So. Sehr gut.
Da weiß man direkt, man weiß, also das ist jetzt gar nicht ironisch gemeint tatsächlich, aber man weiß eigentlich direkt, was man bekommt. Weil, wie ist das bei anderen Gitarrenmarken? Wie ist das bei einer Les Paul? Na, dann hast du halt eigentlich nur Les Paul. Klar. Mit vielleicht einem Quilted Top Maple Body Dings, dem Top oder mit dem Griffbrett. Und das heißt dann Les Paul.
Custom,
mit
dem bla bla,
Les
genau.
Paul, das. Also, und Ibanez geht halt hin und tut halt in deren Bezeichnung die Specs mit reinbringen.
Genau, die Farbe.
Du quasi wie so ein kleiner Code, weißt du, wie so ein geheimer Secret-Code unter uns Ibanez-Nerds, ja. Dass wir dann sofort wissen, ah, okay, die Gitarre hat einen Floyd Rose. Ah, okay, die Gitarre ist quilted, so ein komisches Wort. Wölkchendecke heißt es, glaube ich, die deutsche Übersetzung davon. Und die ist eine 8-Seiter, das ist eine 7-Seiter, das ist das Modell als 7-Seiter und so weiter und so fort.
Eigentlich ist das super gut, weil die müssen das ja auch irgendwie katalogisieren. Ne? Wie willst du sonst, die Ibanez, RG, bla bla bla, ja welche denn? Ja. Da fängst du nämlich schon an, weil es so viele, unwahnsinnig viele Modelle gibt und Variationen und Farben und was weiß ich und zu bestimmten Jahrgängen bestimmte Farben auch, das musst du ja alles irgendwie auch zuordnen können. Ne?
Ja, und ich meine,
gar nicht anders.
Es geht gerade heutzutage, du hast so viele RG-Modelle, die jedes Jahr rauskommen, weil es gibt ja auch ganz viele verschiedene, so wie es halt auch eine Gibson Custom gibt und so weiter und so fort, gibt es all die speziellen Dinge auch noch in RG, zu denen wir ja auch noch auf alle Fälle gleich kommen werden, weil am Anfang, also Ende 80er, Anfang 90er, gab es auch erstmal nur die Signature-Gitarren, das war auch erstmal nur Paul Gilbert quasi. Es gab die Standard Line, hießen die. Das waren diese ganz normalen RGs mit der dreistelligen Zahl dahinter. 450, 550 und so weiter und so fort. Das hat auch dann ein bisschen was mit der Preis, also an der Zahl merkt man auch dann schnell, wie der Preis ist, ob es ein bisschen teureres Modell ist, ein bisschen hochwertiges Modell und so weiter und so fort. Aber das fing dann an ab 1990 auch, dass die USA Custom dazu kam.
Genau, exakt, genau. Die hatten dann ja auch so exotische Hölzer und Metalldesign sogar. Ne, also richtig krass.
Die USA Custom waren dann so die ersten wirklich teuren, wirklich hochwertigen Ibanez-Gitarren, aber auch eben dann die exotischen Ibanez-Gitarren, auch mit anderen Inlays, andere Hölzer, exotische Hölzer, genau.
Also da haben die wirklich experimentiert auch, ne, zu dieser Zeit.
Genau, da konnten die quasi ein bisschen mit experimentieren, ein bisschen diese Gitarrenmarke auch weiter ausarbeiten und gucken, was geht nicht, haben auch mal ganz, ganz extreme, ich sag mal, Farben oder auch so Motive auf den Gitarren gehabt. Da gibt's
Leoparden.
So habe ich mal Leopardenmuster oder halt hier 1991, googelt mal die USA Custom von 1991, da hast du hier zum Beispiel so wie so ein Schachbrett drauf mit so einem Hintergrund wie als Raum und sowas. Das sieht so ganz basic aus.
Da fällt mir gerade was ein. Gerade diese Custom, wo du jetzt von diesen exotischen Modellen oder beziehungsweise Farben redest. Wir nehmen zum Beispiel John Petrucci, der früher Endorser war. Der hat ja auch was ganz Eigenständiges gehabt. Und ich meine, ich korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass er irgendwie gesagt hat, ja, schick mir einfach irgendeine Ibanez. Und dann haben die ihm tatsächlich dieses Modell geschickt, was so eine außergewöhnliche dieses außergewöhnliche Design halt hat. Und dann hat er direkt gesagt, geil, die will ich unbedingt haben. Das gefällt mir. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine sowas mal am Rande irgendwie mitbekommen zu haben. Ich musste mal wieder anrufen, den John.
bei der nächsten Skype-Lesson kannst du ja, wenn er mal wieder eine Frage an dich hat, dann kann er das immer bestellen. Ja, das war halt so typisch 90er-mäßig, diese sehr also das sieht aus wie als ob so ein Künstler aus der Zeit damals halt das gemalt hat. Genau. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich eine Ecke ist. Und wenn wir über Künstler reden, dann fällt ja auch manchmal das Wort Picasso. Und so heißt ja auch dieses Motiv, was auf der Petrucci drauf ist, auf dem Petrucci-Modell. Das ist ja das Picasso.
Und selbst da gibt es ja unterschiedliche Modelle noch.
Ja. Die erste, weißt du, wann die erste Petrucci rauskam?
92 vielleicht, 93.
Für den Kauf, für den Einzel, also zum Kaufen 95.
Ach, 95 tatsächlich. Ja, gut, okay, stimmt. Ja. Wann Images and Words war 91, 92? Ja. Gut, das hat ein bisschen gedauert.
Da hatte er die schon, sage ich mal. Wenn ich mich auch richtig erinnere, war das auch so, dass er irgendwie, weil der ja auch in New York sesshaft war und Ibanez hatte damals auch irgendwie wohl in New York irgendein Fachgeschäft, wenn ich mich jetzt auch nicht auch sowas, was ich aus dem Kopf gerade raushole, dass er dort irgendwie auch dann den Kontakt mit denen hatte und alles.
Okay, okay.
Aber ja, 95 war das dann, wo die zweite Signature-RG rauskam, nämlich die John Petrucci. Tatsächlich waren das nämlich damals nur zwei, Paul Gilbert und John Petrucci, die die RG raus hatten. Und ich glaube, die beiden waren auch sehr, 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 sehr wichtig und essentiell für das Image von der Paul Gilbert, von der RG zu pushen.
Absolut, ja. Ja,
ja, weil das waren damals Anfang der 90er die zwei heißesten Gitarristen, körperlich, vom Aussehen her und vom Spielerischen her natürlich auch sexy, die es da draußen so gab. Und die waren natürlich dann sehr repräsentativ so. Und die Paul-Gilbert-Modelle, ich finde die auch gar geil. Aber ich muss sagen, die Petrucci-Modelle, das sind so meine Traumgitarren. Also so eine JPM 100.
Kumpel von mir hatte ja mal eine, konnte ich ein paar Mal spielen auch. Das also schon, stimmt. Schon ein geiles Teil.
Du hast mal ein Video gemacht mit der. Ne?
Obwohl, ich muss wirklich sagen, ich habe ja meine Ibanez, die war besser. Also allein vom Sound, vom Spielgefühl her, der Hals, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Die Ibanez ist echt der Hammer. Also wenn wir uns irgendwann sehen sollten, musst du die mal unbedingt testen. Ist wirklich super gut.
Die hatten anderen Hals, die JPM.
Die hatten einen anderen Hals, wirklich
Die hatten JPM-Hals, so heißt der auch.
Und den fand ich zum Beispiel nicht so geil, ehrlich gesagt. Also Korpus mega, ganz klar. Der Hals,
habe ich auch schon mal gehört, dass von Leuten, dass die nicht so geil fanden wegen dem Hals. Letztens erst mit einem Freund drüber gesprochen, der seine verkauft hat damals, auch in 2000ern. Weil er gemeint hat, der Hals war ihm auch zu dick.
Okay, so ein bisschen. Der ist ein bisschen dicker,
Der ist ein bisschen dicker, der Hals, der JPM-Hals. Das kann gut sein, ja. Ich habe bis jetzt tatsächlich nur einmal in meinem Leben eine JPM in der Hand gehabt. Ich fand es eigentlich erstmal ganz geil, aber vielleicht war das auch so ein bisschen dieses, ich habe das erste Mal eine John Petrucci in der Hand. Eine Paul Gilbert, so eine aus den alten, die hatte ich noch nie.
Ich auch nicht.
Das würde ich gerne mal spielen. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie die dort mit dem Reversed Headstock sind. Weil die haben ja auch ab 92 gibt es die mit, ab 91 kam die Paul Gilbert 300 raus und die hatte einen Reversed Headstock. Das war die weiße. Das ist diese bekannte weiße mit Reversed Headstock und Ahorn, Griffbrett und allem, Fretboard.
Frettchenboard. Fressboard.
Ich habe eine Ibanez mit Reversed Headstock, die S61 AXL und so weiter und so fort. Und ich finde optisch, ich schaue sie mir gerade nochmal an, wunderschön. Ich liebe diese Gitarre. Optisch finde ich den Reversed Headstock total geil, aber ich finde, da leidet so ein bisschen die Stimmstabilität.
Und, ist ja klar, weil die tiefe E-Seite hat den längsten Weg in dem Fall.
Ne? Ja, genau.
Ich hatte nämlich auch mal so eine von Ibanez, als ich die mal so ein bisschen getestet habe. Und ich weiß nicht mehr, welches war. Es war auch so eine etwas buntere. Ich fand das aber ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ich fand das cool. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Eine von den etwas neueren, Reversed Headstock und
Du hattest mal diese blaue, ne?
Ja, genau die. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Die ein bisschen günstiger war, ne? Ja. Die war so ein bisschen günstiger
651 im Bereich. Ja, RGT, glaube ich auch. Die hatte eine feste Brücke. Die war ziemlich gut. Die hat mir gut gefallen. Auch Neck-Through-Hals.
Da hast du auch mal ein Video zu gemacht,
ja, genau. Ne? Das war die RGT. Ziemlich geiles Teil, muss ich wirklich sagen. Der Hals war auch cool, weil der war so ein bisschen dicker. Hatte auch die Shark-Inlays gehabt.
Aber die waren auch reversed, die Shark-Inlays, ne? Die gingen von unten nach oben.
Die waren auch reversed,
War das diese, Achtung, GRG R120X. Hier habe ich so eine, die zum Beispiel aus, also es muss 2018 gewesen sein, oder?
Genau.
Genau, hier ist so eine, die so aussieht wie die. Ich glaube, das war die, oder?
Wie war das? GRG?
100 GRGR. Doppel-GR.
Und welches Modell war das?
120X habe ich hier gerade vor mir stehen.
Na, schauen wir doch mal. Nee, die war etwas hochwertiger. Das war die nicht. Aber das war auf jeden Fall so eine.
Okay.
Egal, macht nichts.
Ja.
Aber auf jeden Fall, da war das zum Beispiel wirklich so. Die hat zum Beispiel auch einen Mahagoni-Korpus gehabt. Und das hat mir mir sehr gut gefallen. Ärgert mich ein bisschen, dass ich mir die damals nicht geholt habe. Weil die war ziemlich gut. Die hat mir gut gefallen. Richtig gut.
Aber die war jetzt auch echt nicht so teuer, ne?
Nein, die war
so eine, die so 400 Euro gekostet hat.
Ja, 600, 500, irgendwie sowas. Aber eigentlich ein Schnäppchen für das, was man bekommt, ne?
Das muss man auch nicht dazu sagen, weil Ivan, das kannst du
für kleines Geld
eine Anekdote zu sagen, mit kleinem Geld dir super geile Gitarren
absolut holen,
ja genau.
Und nochmal, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt bei dem Interview mit dem Daniel, die Instrumente sind immer perfekt eingestellt, also die Leute geben sich da echt Mühe, ne? Bevor dein Instrument rausgeht, wird das echt gecheckt und eingestellt, bis der Arzt kommt. Wir merken es ja, ich bin ja im Musikgeschäft, arbeite ich ja. Und immer wenn Gitarren von Ibanez kommen, die sind immer super eingestellt. Da gibt es gar nichts. Da gibt es andere Hersteller, die könnten sich da mal eine Scheibe von abschneiden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wir gehen nochmal zurück zu ein paar interessanten Ibanez-Modellen.
Yes.
Und zwar 96 kam die erste Prestige raus.
Ah, genau, lass uns das mal klären. Was bedeutet Premium, was bedeutet Prestige?
Das eine bedeutet billig, das andere bedeutet teuer.
Exakt, genau.
Nein, ja.
Also Prestige ist quasi die, die in Japan hergestellt wird.
Genau.
Und Premium ist die entweder Indonesien oder China, keine Ahnung, Korea auch.
Die läuft auch noch weiterhin unter Standard Line.
Genau.
So, wenn man darunter guckt, sind quasi die Standardmodelle, die ein bisschen günstigeren Preis haben. Und Prestige sind die ersten, die so, also sind die, die in Japan richtig hergestellt werden.
Ja.
Und jetzt in dem Jahr, wo ich gerade war, warte, ich muss mal kurz hier meinem riesigen Kalender, den ich hier habe, das Jahr wieder aufmachen. 96 war ich, kam die erste Prestige raus. RG3070. Mm. Und das, weißt du, was das Geile an der ist?
Nein.
Die hat einen grünen Hals.
Nein.
Ein grünes Griffbrett.
Ist ja geil.
Die ist komplett grün. Und die hatte halt ein Maple Fingerboard, ein Fretboard.
Ach, war das die Gitarre, die auch hier der deutsche Gitarrist gespielt hat, hier von Pur? Der hat auch so eine grüne Gitarre gehabt.
Das weiß ich nicht. Die war halt ganz grün und die hat so Green Plastic Coating hatte die. ich sag, heißt das, was da drauf ist. Und hier, da ist halt das Griffbrett komplett grün. Total geil. Krass, irgendwie.
Ja.
Ganz lustig. Ja, das war damals die erste Prestige und damals auch 96 gab es dann auch die, neben den USA Custom, gab es auch die J Custom.
Oh ja, das sind die ganz teuren, glaube ich, ne? Oder? Die J-Custom?
J-Custom, ich glaube, die sind auf derselben Preisebene wie USA Custom auch. Ich würde sagen, mittlerweile ist eine USA Custom seltener als die J-Custom, weil klar, Ibanez, Hoshino das ist die, ja Japan.
Die das tatsächlich höchste Qualität, ne, die es gibt bei Ibanez.
Genau, ja. genau. Ist auch vollkommen zu Recht.
Ja, klar.
Ich habe mal ein paar J-Customs gespielt und ich dachte mir zuerst so, was, für 3000 Euro eine Gitarre oder so, ist das wirklich? Und dann hatte ich eine in der Hand gehabt und dachte mir, okay, das ist
na gut, ich sag mal, mit diesen Preisen, man muss dafür auch eins nicht vergessen, ne? Da steckt echt Arbeit, gerade wenn du in so einem Custom-Shop arbeitest.
Ja,
die Leute legen da wirklich die Hand an. Ganz ehrlich, ein Auto wird auch gekauft für 30.000 Euro.
Ja.
Und eine Gitarre spielst du, wenn sie gut ist, dein Leben lang. Also so teuer ist das gar nicht, wenn man es jetzt mal hochrechnet. Ne?
Wenn man es hochrechnet,
genau.
Nicht. Und es ist von der Qualität,
ja.
Ist eine J-Custom absolut Bombe. So. Und ich finde es halt auch geil, dass es eben dann diese handgemachten J-Custom auch für normale Bürger im normalen Handel zum Kaufen gibt.
Ja, absolut.
Dass du jetzt nicht extra dafür nach Japan musst und dort irgendwie lang auf lange Wartezeiten sitzt, so wie bei anderen Gitarrenfirmen, wo wenn du dir eine anbauen lässt und nicht in so einen Run-Day eine holst, wirklich teilweise über ein Jahr warten musst, bis du deine Gitarre bekommst.
Ja.
So. Sondern dass du als normaler Bürger auch hingehen kannst, wenn du halt mal ein bisschen mehr Geld über hast, dass du dir halt dann die J-Customs immer mal mehr und mehr holen kannst. Ja, ja.
Und haben die nicht auch, erkennt man die nicht auch ein bisschen an dem Tree of Life Inlay?
Der war am Anfang noch nicht dabei.
Okay.
Ist auch nicht bei jeder J-Custom dabei.
Ach so.
Was ist heutzutage, würde ich so sagen, ist das so mit einer der Hauptmerkmale von der J-Custom, den Tree of Life. Wenn ich das richtig sehe, warte, lass mich nichts Falsches sagen von meiner Beobachtung hier, fing das 2000 an mit dem Tree of Life
bei
der J-Custom.
Krass.
Sieht so, genau, das war damals die IRG 1822, hat die einen JCRG 5 ist eine mit Tree of Life zum Beispiel.
Okay.
Oh, und auch so richtig schönen Holz, richtig schöne Decke.
War das eigentlich eine Idee von Steve Vai damals? Weißt du das zufällig? Würde mich mal interessieren, diese Tree of Life-Geschichte.
Der Tree of Life? Kann ich mir vorstellen. Ne?
Könnte ich mir auch vorstellen.
Der ist ja eher so ein bisschen der esoterische Typ, dass er seine Kraft aus den Blumen im Hals bezieht, um seinen wunderbaren Melodien zu spielen.
Hast du mal auf so einem Hals gespielt? Also wenn du dich da orientieren willst, Tree of Life-Hals.
Ja.
Ist schon ganz lange her. Also ich hatte da irgendwie Probleme mit, keine Ahnung.
Echt?
Ja, aber das ist auch schon lange her, ich weiß es nicht mehr. Da war ich 16, 17.
Ich glaube, dann würdest du mittlerweile auch keine Probleme mit haben, weil du gewöhnst dir ja auch im Laufe der Jahre an, nicht auf den Griff aufs Griffbrett zu gucken, sondern so wie mit der Fretless, die ich letztens gespielt habe.
Geil. Oh, wo hast du eine Fretless gespielt? Schön.
Als ich in Berlin war, war ich bei Tom Geldschläger und der hatte eine Fretless-Gitarre.
Geil.
Da habe ich mal Fretless gespielt. Und es ging tatsächlich von der Orientierung, weil klar, du hast immer noch die Pünktchen. Mhm. Du musst zwar, und so Markierungen, wo das Buntstäbchen jetzt sei, da musst du halt einfach wissen, okay, die Finger nah an diesen Markierungen haben.
Genau.
Ansonsten ist es out of tune. Fürs alleine Spielen ging's. Was natürlich super schnell passiert ist, ist, dass ich mal gefühlt einen Halbton höher gerutscht bin und dann einen anderen Ton war. Und ich glaube, wenn ich jetzt auch spielen müsste zusammen mit einer Band und einem Backing-Track, ja, würde ich auch die ganze Zeit ja, out of tune klingen. So, das darf man auch nicht vergessen. Aber für alleine spielen ging es.
Und Akkorde sind der Hit, glaube ich, darauf. Nee. Geht gar nicht, ne? Genau.
Nee. Dann lieber Akkorde auf einer Tom Quell gestimmten Gitarre.
Ja, genau. Als auf einer Fretless-Gitarre. Ja. Ich habe mir ja selber mal eine gebaut, tatsächlich. Einen Hals habe ich mir selber gemacht, nur so am Rande. Aber das hat nicht gut funktioniert, weil das muss man dann auch schon vernünftig machen. Und
ja, deswegen.
Man braucht auch eine längere Mensur, ne? Die hatte wahrschelich auch eine längere Mensur.
Ja. Deswegen bin ich ja echt dafür, mal einen Tom Geldschläger einzuladen auch hierfür,
ja,
dass der mal so ein bisschen erklären kann, weil jetzt wusste ich auch nicht, was alles eigentlich wichtig ist, damit du aus einer Fretless-Gitarre einen anständigen Ton rauskommst.
Ach krass, okay.
Also auch, was in den Pickups zum Beispiel wichtig ist, dass du dort einen anständigen Sustain rausbekommst, weil ohne die Frets ist die Gitarre eigentlich...
Haben die nicht so einen Sustainer Sustain, auch?
Hey.
Hat er so
einen? Ja, genau, ja, okay. Hat auch so einen Sustainer dran. Die ist vom Ton her eigentlich tot. Du drückst die Note das ist sofort Room.
Ja.
Er hat mir nämlich auch seine allererste Jam hat er damals in eine Fretless umgewandelt.
Geil, ja.
Und auch klassisch einfach die Frets rausgerissen und dann zugeleimt. So. Mhm. Aber das ist ein Unterschied zu, weil du hast ja eigentlich ein Metallgriffbrett dann auch auf den Frets.
Ja, genau.
Müssen wir mal
über. Mach mal, ja, unbedingt.
Müssen wir einladen.
Ja, sehr gerne.
Ja, genau. Nee, dann gab es diese J-Custom und ich glaube, dann war das halt wirklich so wie wir es kennen. Es gibt die J-Custom, es gibt die Prestige, es gibt die Standard-Lines, so ging das dann die 2000er entlang in den RGs.
Genau, und nochmal als nette Bezeichnung, RGR zum Beispiel bedeutet dann Reversed Headstock, so kannst du es dann...
So kann man sich das merken, wenn das R damit dabei ist. Ja, L ist Left Hand zum Beispiel, FR ist, glaube ich, Floyd Rose, so was man schon mit dabei steht, oder irgendwie sowas. Das ist so, da gibt es bestimmt irgendwo ein Verzeichnis für, wo man sich das alles mal nachgucken
kann.
Ja, von den Signature-Modellen kamen dann auch mehr und mehr Leute in den 2000ern dazu. Klar, Petrucci hat dann 98, 99 hier Ibanez verlassen. Mhm. Ist ja dann bekanntlich zu Ernie Ball gewechselt. Die haben aber vorher noch ein paar sehr geile Petrucci-Modelle rausgebracht, ganz bekannt 98. Weil 98 gab es 90 Jahre lang Hoshino.
Stimmt.
Und da gab es diese ganz besonderen Modelle von Paul Gilbert mit diese blaue, mit dem weißen Pickups und den weißen F-Löchern.
Waren das nicht Wein- und Weinrote F-Löcher? Oder habe ich es falsch in Erinnerung?
Nee, Weinrot ist die PGM-30.
Ah, okay.
Hier, die habe ich auch gerade vor mir. Aber die PGM-90 Ham, H-A-M, steht wahrscheinlich für Hoshino Anniversary Modell, genau. 90 Jahre. Und von Petrucci ist das diese sehr blaue. Oh, und das sind auch nochmal sehr teure Modelle. Ja. Und das ist halt auch so das Traurige. Manchmal sieht man ja Leute, die Petruccis haben und verkaufen wollen, aber wie viel Geld die mittlerweile kosten, das ist...
Oh ja.
Also ich glaube, jeder, der früher in den 90ern oder Anfang 2000er eine Petrucci hatte und die verkauft hat,
der ärgert sich jetzt. Ja.
Der ärgert sich jetzt, weil zum einen, ich glaube, viele wollen die gerne auch wieder zurückhaben, weil sie halt so ikonisch ist auch mittlerweile. Und weil du halt auch echt, wenn du die verkaufen willst, echt massig Geld für bekommst.
Absolut.
Hätte ich das Geld, hätte ich echt mal irgendwie 3.000 über oder so, weil die Steuer mal wieder nett war zu mir, dann würde ich mir sofort so eine holen, wenn es irgendwie
die Möglichkeit gibt. Ja, es ist eine Mega-Gitarre auf jeden Fall. Allein die Optik ist mega.
Diese JPM 90, die 90th Anniversary Modell von Hoshino, über die wir gerade gesprochen haben, die habe ich tatsächlich auch vor einem Jahr ungefähr auf eBay mal gefunden.
Okay.
Aber war Scam. Das war ein Scam. Da habe ich mich mit Herrn Gettke, der ja auch schon mal bei uns war, haben uns auch irgendwie drüber unterhalten. Und er hat gemeint, weil das war bei mir um die Ecke.
Das war
meins um die Ecke. Ja, so. Und er hat zu mir gemeint, Justin, find mal heraus, ob es echt ist oder ob es Scam ist. Weil wenn es echt gewesen wäre, hätte er sie gekauft.
Okay.
Und
wie hast du es erkannt?
Ich habe halt angeschrieben, habe gemeint, hey, ich komme aus der Ecke, meins. Okay. Kann ich mal vorbeikommen und die mal anspielen? Kam nie eine Antwort zurück.
Ja.
Und das war auch von den Bildern, das war man schon sehr skeptisch.
Ja, da muss man aufpassen.
Alle Fälle. So. Ja, aber dann der nächste, der Signature mit dazu kam, 2000, in den 2000ern, war dann Korn.
Ach geil, ja,
die stimmt. Die KS7. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Gitarre für viele, viele Leute.
Absolut.
Weil das war neben der Universe, war das halt die erste 7-Seiter Signature auch von Ibanez. Und auch vor allem eine, die man sich leisten konnte.
Genau, die sind auch relativ, was kosten die, um die 900 oder 800?
Oh, ich glaube, so eine K7 Korn hat schon 1,5
gekostet. Echt? Tatsächlich? Achso, okay.
1,4. Achso. Aber es ist halt auch nochmal was anderes wie zu einer 2,5 oder 3 Universe.
Ja,
ich weiß nicht, wie viel die Swirls damals gekostet haben. Ich glaube, die waren
Schon
ganz schön teuer, die Universe. Ja. beziehungsweise dann die bekannte, die sie dann ja geissued haben mit den grünen Pickups, die schwarze.
Geil ist die auch mit diesen Rosen, die ist auch sehr beliebt. Ne?
Ja, geil. Nee, aber die K7 war halt eine bezahlbare, gute Ibanez 7-Seiter und generell gab es damals, dann Anfang 2000er, gab es sehr, sehr geile 7-Seiter-Modellen von der RG. Absolut. Super verarbeitet, geiler Ton, für sie und hat damals, glaube ich, auch das Spiel mit einer 7-Seiter für viele gepusht.
Ja, ja.
Weil viele, die ich auch kenne, die man von Videos kennt, diese RG-7-Seiter, die siehst du in so vielen
Klassiker,
Videos von so vielen Gitarristen. Ja, es ist eine richtige, in der Metal-Szene, in der Shred-Szene, Klassiker. Und ich habe ja auch eine hier hängen.
Yeah.
Nicht hängen, die liegt sogar tatsächlich mittlerweile nicht auf dem Boden, aber
yeah,
die ist hier an der Seite. die habe ich mir damals geholt. Das war cool. Das ist eine geile Gitarre. Die habe ich für mega günstig geschossen vor zwei, drei Jahren.
Das sind auch so die einzigen, sage ich, ja gut, mittlerweile jetzt nicht mehr, aber so zu der Zeit waren das auch die einzigen 7-Seiter, die es gab, oder? Also bin ich jetzt vorsichtig. Zumindest die populär waren, sagen wir mal so.
Ja, also Ibanez hat auf alle Fälle die 7-Seiter salonfähig
gemacht. Genau, salonfähig.
Ich meine, natürlich gab es 7-Seiter, das weiß auch jeder, dass vor Steve Vai auch schon 7-Seiter gab und so. Es ist ja jetzt nichts Neues.
Sogar Konzertgitarren und genau.
Ja, und auch Jazzgitarren gab es auch schon 7-Seiter. Aber so gerade im Rock und Metal, ich meine, und Korn war ja damals auch einer der erfolgreichsten Band im New Metal in der New Metal Szene, das heißt auch nicht unerfolgreich. Viele Leute sind durch Korn in die Metal Musik gekommen, also auch ein Aushängemodell.
Ja.
Und ja, klar, gab es damals dann die 7-Seiter, genau. Oder war das mit so einer der populärsten 7-Seiter?
Absolut.
Und tatsächlich hat das aber, also es gab dann immer ein paar mehr Signature, aber es hat, glaube ich, bis zu diesem Signature-Boom, den wir mittlerweile hatten, auch so ein bisschen gedauert. Kann aber auch vielleicht sein, dass die Herangehensweise von der Firma, von der Geschäft Ibanez mittlerweile ein bisschen anders ist.
Vermutlich.
Weil wenn du dir mal vorstellst, lass mich das mal kurz gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ins Jahr 2010 gehe, die Leute, die ein Signature-Modell von den RGs hatten, waren Paul Gilbert, Mick Thompson von Slipknot und die beiden von Korn, weißt du? So, und das sind ja eigentlich auch Leute, die eigentlich wirklich in die riesigen, erfolgreichen Bands gespielt haben. Wer hat denn heutzutage alles eine Signature von Ibanez? So, was gibt's heute alles für Signature-Gitarren von Ibanez? Wir haben die Martin Miller, wir haben die Tom Quayle, Nita Strauss, Luke Hoskin, die Meshuggah-Leute, also mittlerweile gibt es ja sau viele Signature-Gitarren und auch RG-Modelle und auch das zurecht. Und ich glaube, ich würde mich mal interessieren, woher das kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Geschäftsmodell von Ibanez sich auch von der Attitüde verändert haben, dass die irgendwann noch gesagt haben, wir brauchen nicht die auf der Bühne stehen und Millionen von Leute bespielen irgendwie live, sondern wir unterstützen auch die das Instrument Gitarre weiterbringen.
Das ganze, der ganze Geschäftszweig hat sich ja verändert, allein mit YouTube und die sozialen Medien, Facebook und Instagram, das
damals
ganz wichtige Werbeplattformen. Ne?
Ja, ja. Und dann sieht man, wie Tosin Abasi wurde dann mit reingeholt, weißt du, mit seiner geilen Achtseite, die finde ich total geil, diese Tosin Abasi. Oh, die Achtseite ist mega. Oh, sehr, sehr geil.
Er hat jetzt seine eigene Company, ne? Glaube ich.
Genau, der hat ja, was ich sehr schade finde tatsächlich, weil ich das Modell, was ja jetzt unter Abasi Guitars läuft, dieses ganz abgefahrene Modell, das war ja mal ein Prototyp für eine Ibanez.
Oh, okay.
Und ich finde die total geil. Ja, es gibt so auch noch Videos von denen von 2018, wo er die spielt. Ach, und das ist eine Ibanez-Gitarre
dann,
genau. Ja. Und ich finde die vom Modell her total geil, vom Look. Oh, da läuft bei mir das Wasser im Munde zusammen, wenn ich das sehe. So richtig Future-mäßig, Achtseiter. Ah, oh, da geht mein Gent-Herz auf, genau.
Gent.
Nee, und dann gibt es zum Beispiel auch eine Signature-Gitarre von RG, die ich jedem nur empfehlen kann, wer mal vielleicht das Geld eine extremst geile Gitarre haben möchte.
Mhm.
Und zwar ist das die von Markus Vollny.
Oh,
die MSM.
Ja.
Du
hast die, ne?
Ich habe die noch vor meinem Ibanez, also bevor ich zu Ibanez gegangen bin, habe ich die mir persönlich privat geholt. Die hat mich 900 Euro bei Thomann gekostet.
Ja.
Und das ist eine grandiose Gitarre.
Glaube ich.
Würde sogar so weit gehen und sagen, das ist die aktuellste Ibanez, die du kaufen kannst, wenn du eine John Petrucci magst und in so die Richtung der JPM.
Das kann ich mir vorstellen. JPMs. Aber die hat eine feste Brücke, ne?
Die hat kein Floyd Rose,
Die
hat ein ganz normales, so eine Vintage Bridge, aber die hat die Pickups. Das sind Tone Zone R Norton.
Genau.
Ganz klassische DiMarzio Pickups. Die hat ein sehr, sehr, sehr geiles Holz Wenge Wenge Bubinga am Hals und Panga Panga Purple Heart ab 2018. Panga Panga. Panga Panga. Ja, und halt auch von der Pickup-Schaltung, dass die kein 5-Weg-Switch hat, sondern 3-Weg-Switch, der von oben unten halt
ja,
geht.
Ja, das ist gut, ja.
So, solche Spielereien, solche Sachen. Und das hatte die Petrucci damals auch. Die Petrucci hatte keinen 5-Weg-Schalter, die hatte auch den 3-Weg-Schalter.
Stimmt, ja.
Ja, das heißt, sehr, sehr nah, wenn es an die Petrucci geht. Und ey, für das Geld, das ist eine grandiose Gitarre.
Das glaube ich.
Der Hals ist so geil, die Frets... Die Buntstäbchen, die sind so nochmal abgeschliffen am Rand. Das fühlt sich so geil an. Ich spiele die so gern. Ich habe es letzte Woche erstmal wieder bestringt.
Cool.
Bestringt. Ach, der Anglizismus. Neu beseitet. Natürlich. Und die lässt sich so geil spielen. Finde ich richtig toll.
Mhm. Ja. Ja, das glaube ich.
Ja. Also das für, und das
hat die auch so einen Schlangenhals oder eher so ein
etwas? Ja. Es geht, es ist ein guter Mittelmaß. Guter Mittelmaß, würde ich sagen. Eine gute Mitte. Es ist jetzt kein Wizard 3 oder so. Was ist das für eine Halssekunde? Ich habe es ja gerade offen noch gehabt. Ich glaube, es ist sogar MSM, ist ein eigener Halstyp.
Okay.
Also ein eigener für einen Markus Vollny gerichteter Hals. Ja.
Cool.
Ja, ja und deswegen für das kleine Geld boah, eine richtig, richtig krasse Gitarre.
Sehr geil.
Auf alle Fälle. Ja. Nee, und dann gab's, Ibanez hat sich dann mit den RGs noch in die Metal-Szene weiterentwickelt, mit der Iron Label, wo dann halt auch mal sowas wie Fanfret kam. Wobei ich sagen muss, dass ich da nicht so der größte Fan bin, wie Ibanez an Fanfret rangeht.
Okay, ja, da kenne ich mich gar nicht aus, keine Ahnung.
Das Problem ist dort, ist, wo du den Parallel Fret hast. Also wo du den Fret hast, der wie normaler Fret einfach Fret. Heute meine Sprache.
Buntstäbchen.
Wie ein normaler Bund parallel zueinander läuft.
Ah, okay.
Für die, die es nicht wissen, fanfretted bedeutet, dass du wie so ein Fächer quasi, dass die weiter auseinander gehen und immer schräger werden, sodass du auf den tiefen Seiten eine längere Halsmensur hast als auf den hohen Seiten. Der Hals an sich hat quasi die gleiche Länge, aber durch dieses Anwinkeln der Buntstäbchen verändert sich die interne Mensur. Und das ist halt, löst zum Beispiel das Problem, was ich vorhin von der 7-Seiter gemeint hatte, wo ich gemeint habe, boah, für Heavy Riffing, die eine, die war geil, wovon ich am Anfang erzählt habe, aber fürs Shredding sehr schwierig, weil halt dort der Abstand zwischen den Bündchen einfach zu weit weg war. Ja. Fanfret löst dieses Problem. Das Ding ist aber, wenn du den Parallel Fret im 12. Bund hast, dann hast du im 1. Bund eine extreme Fächerung, also so einen extremen Fan. Also das heißt, die Anwinkelung vom Buntstäbchen ist schon ziemlich schräg.
Okay.
Das ist schon sauschräg. Das müsst ihr mal gucken. Vergleicht mal die Ibanez Fanfretted mit jetzt zum Beispiel Kiesel Fanfret oder mit anderen.
Okay.
Die Kiesel zum Beispiel, die haben den Parallel Fret im 7. Bund. Und dadurch ist das nicht mehr so extrem.
Verstehe.
So. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe bei den Ibanez Fanfret, aber ansonsten auch natürlich extrem zu empfehlen, auch die Iron Label und auch die Axion Label, super Modelle.
Die sind sehr fancy, ne, diese Axion Label.
Die sind halt, genau, die sind sehr, sehr, ich sag mal, diese Metal-Bereich haben auch so ein bisschen, die sind natürlich ein bisschen dunkler.
Klar.
Oder auch mit so ein bisschen Quilted mal drin und interessante Tops, so. Ist jetzt nichts, womit man irgendwie, ich sag mal, beim Funk...
beim Jazz-Gig.
Jazz gegen mit auf die Bühne geht.
Nee,
so.
Dafür sind sie auch nicht gemacht.
Nee, aber auch dann gab es auch RGA, RGDs. Ich bin ein großer RGA-Fan. Ich glaube, meine nächste Gitarre, die ich unbedingt haben möchte, ist RGA. Der Unterschied ist dazu, die ist nochmal ein bisschen dünner. Die ist nochmal ein bisschen slinky. Weißt du, noch ein bisschen mehr.
Hat die nicht eine gewölbte Decke? Die RGA?
Die haben gewölbte Decken, genau. Und die sind noch mal ein bisschen mehr, es ist ein bisschen weniger Holz dran, weißt du?
Okay,
also das ist noch ein bisschen dünner, ein bisschen ergonomischer, finde ich teilweise. Deswegen mag ich die RGAs sehr auch.
Cool.
Mit den RGDs konnte ich mich noch nicht so sehr anfreunden. Aber ich hatte einmal eine 7-Seiter RGD, die damals vor ein paar Jahren jeder gespielt hatte. Lass mich mal kurz gucken, ob ich vielleicht die ganz schnell finde. Die kam so 2014, 2015 raus.
Okay.
Das war so eine 7-Seiter, die wirklich damals jeder gespielt hat, weil die auch gut bezahlbar war. Aber vom Look her ganz cool, aber vom Spielgefühl, vom Body nicht ganz so meins.
Ja, okay.
Aber dennoch geile Gitarren.
Ja, also ganz ehrlich, RG ist ein Klassiker, jeder sollte so eine RG haben. Jetzt mal wirklich. Nee, wirklich jetzt. Genau. Also ich bin ja auch eher so Strat, Les Paul Freak, aber die RG ist dann so eine Heavy-Gitarre, sage ich jetzt mal vorsichtig, man kann sie auch für andere Stilistiken benutzen. Ne? Also das, sehr das vielseitig halt. Auch. Ne?
Das ist sehr vielseitig so. Natürlich verbindet man erstmal Metal mit der RG. Nee,
muss aber nicht.
Weswegen sie auch die AZ dann damals auch rausgebracht haben, was ja auch ein guter Move war von Ibanez.
Ja.
Aber du kannst die RG für viele Sachen benutzen. Ja. Da gibt es auch so viele verschiedene Modelle, auch so interessante Modelle.
Absolut.
Also da würde echt mein Sammlerherz aufgehen, wenn ich halt echt hier, ich bin hier auf der geilen, es gibt ja so eine Ibanez-Wikipedia-Seite, da stöber ich echt gerne herum und schaue mir halt einfach nur mal ein paar interessante RG-Modelle an, die es damals gab. Und da ist so richtig viel schöner Kram dabei. Also richtig viel.
Also Leute, schaut euch nicht Justins Browserverlauf an.
Das ist der Ibanez-Porn, genau. 100% so.
Gear-Porn.
Gear-Porn, aber rein Ibanez. Ich habe so einen Ibanez-Fetisch. Ist ja aber auch die beste Marke auf der Welt. Ibanez ist total toll. Kennst du da die Geschichte von mit?
Ja, doch. Da war doch irgendwas mit so einem Video. Ah, doch, dieses. Also ich kenne die Geschichte nicht, aber ich kenne das Video von der Gitarre.
Ja, die Anekdote erzähle ich jetzt noch zum Ende, weil ansonsten sind wir, glaube ich, hier zum Abschluss gekommen. Mein guter Freund Emanuel Knorr, ein sehr, sehr guter, junger, deutscher Gitarrist, hat vor 2 Jahren auf der Guitar Summit für Ibanez gefilmt und hat so einen kleinen Vlog dafür gemacht. Und kam irgendwann zu mir an und meinte so, ey Justin, hier hast du ein Mikrofon, sag mal irgendwas über Ibanez so. Und ich war so, was soll ich sagen, keine Ahnung. Und hab dann noch Spaß mit so einer ganz hohen Fipselstimme, mit so einer ganz hohen piepsigen Mädchenstimme gesagt, Ibanez ist total toll, so aus Spaß. Und dachte mir, das wird er nicht verwenden. Und dann ist er bei diesem Vlog hingegangen, ich glaube beim zweiten oder beim dritten ist das, er hat so 4 Stück, glaube ich, davon rausgebracht, ist er hingegangen und hat das als allererstes gesetzt, was du in diesem Video sehen kannst. Das ist das, du machst das Video an und es sieht sofort, du siehst so direkt den Justin, wie er sagt, Ibanez ist total toll.
Sehr geil, ja.
Ja, die RGs, hätte ich Geld.
Also super Gitarre, ich kann sie echt nur empfehlen. Ne? Wie gesagt, auf alle Fälle. Das muss man haben.
Dann checkt sie mal aus und vor allem verurteilt nicht, wenn ihr eine RG in der Hand habt, direkt die RG-Serie, weil es gibt so viele verschiedene RGs.
Ja.
Ich würde einfach mal raten, wenn ihr in einem Geschäft seid und ihr seht eine RG, die euch anspricht, die ihr noch nicht in der Hand habt, probiert sie aus.
Und nicht vielleicht nur, ist das manchmal, Gitarre, ich gucke ja ab und zu mal bei eBay Kleinanzeigen, wie das wahrscheinlich jeder so ein bisschen macht. Und da gibt es zum Beispiel echt viele, wo du denkst, verdammt, ey, das ist eine RG aus den 90ern, der bietet die an für 300-400 €. Und die sind mit Sicherheit super eingespielt teilweise auch, ne? Und haben noch gute Hölzer. Ja, also da lohnt es sich vielleicht mal zuzuschlagen. Ne?
Ja, also generell bei so Sachen. Und da muss man vielleicht ein bisschen Arbeit rein investieren, vielleicht mal ein bisschen was aufweichen. Aber ein Freund von mir zum Beispiel, es gibt diese Frank Gambale-Modelle, die S-Serie.
Geil.
Die sind sehr, 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 sehr selten, aber mega geil. Und ein Freund von mir hat so eine geschossen für einen Spottpreis.
Ja.
Ich glaube, für unter 500
Echt?
Euro oder so.
Boah, krass.
Ich glaube, er musste zwar die Bünde neue Bünde reinmachen oder sowas.
Okay.
Und das Floyd Rose irgendwie mal entrosten lassen. Aber ein bisschen halt noch ein paar 100 € in die Hand stecken. Aber normalerweise bist du bei über 1.000 € bestimmt bei so einer Gitarre dabei. Also es lohnt sich auf alle Fälle, da immer mal wieder zu gucken. Manchmal musst du mal ein bisschen Arbeit rein investieren, aber für den Ivan, das lohnt sich das echt.
Musst du immer, wenn du eine Gitarre hast, die lange spielst, musst du immer. Irgendwann muss die neu bondiert werden und das ist völlig normal.
Ja. Ach ja, Ivan, ihr macht schon tolle Dinge. Ich träume immer nachts davon. Ist schon ein geiles Modell. Ach, da geht jetzt, wo ich hier echt durch die Bilder scrolle, da geht mein Herz auf. Sehr schön.
Und das Konto wird leer.
Ja, das Konto ist schon leer genug und
sehr
geil. Ich muss jetzt mal aufhören, über RGs zu reden, ansonsten schaffe ich halt gar nichts mehr, lieber Fabian.
Ja, so sieht's aus.
Ansonsten.
Nein, aber das war auch mal vielleicht sehr interessant für euch, um mal so zu wissen, okay, RG, weil diese Hintergrundinformationen sind manchmal ganz hilfreich, finde ich, gerade wenn du nicht so weißt, okay, RG, was gibt's denn da alles und hin und her.
Ja,
schaut da ruhig mal so ein bisschen. Da gibt es gute Gitarren.
Ja, auf alle Fälle. Schaut euch die mal auf alle Fälle an. Wenn ihr in einem Laden seid oder die Möglichkeit habt, eine auszutesten, tut es. Tut es.
Mein Tipp ist, schaut nach einer alten. Ist immer besser.
Ja, mein Tipp ist, schaut euch doch ruhig die neuen an. Die sind auch gut.
Ja, natürlich, klar. Wie gesagt.
Ja, ich mag die neuen auch. Also okay, wenn es einen Jahrgang gibt, den ich präferieren würde. Ich muss sagen, ich war vom 2019er Jahrgang nicht so begeistert.
Mhm.
Ich weiß noch nicht, woran es lag. Da gab es so manche, die ich auf der Guitar Summit auch angespielt habe letztes Jahr, wo ich auch gemerkt habe, von dem Buntstäbchen, irgendwas war da. Aber 2018, 2017, 2016 sind geile Jahrgänge. Auch mit wirklich top verarbeiteten Gitarren.
Ja,
auch im Premium-Bereich.
Sind
Ah, hier, ich hab's gerade gehabt. RGRT 621 DBP war deine, ne?
Ah, ja, das kann sein. Ja, so eine blaue.
Die hat so blau mit so ein bisschen gesquirten. Ja, genau. Genau. Ja. Jetzt haben wir das auch noch geklärt.
Yes.
Sehr schön. Ja.
Cool.
Und was wir auch nicht vergessen, aber ich auch noch kurz anmerken darf, schaut euch auch ruhig mal die neuen Geos an. Geo steht ja eigentlich für den Billigkram, für so die 100, 200 Euro Ibanez. Aber die neuesten Geo-Modelle, als die mal ein bisschen angespielt habe auf der Meinl-Messe dieses Jahr, wo ich war, Hammer.
Ja.
Für den Preis, Hammer, wirklich. Wenn ihr eine Anfängergitarre haben wollt, wenn ihr das erste Mal irgendwie sowas ausprobieren wollt oder so, schaut euch mal die Geos an, wirklich. Und dadurch, dass die keinen Floyd Rose haben, weil ich finde, das ist so das Gefährlichste bei einer Billiggitarre, wenn ihr einen Floyd Rose
habt.
Das
kaufen.
Ist schwierig. Ja. Aber feste Brücke.
Ja, also da gibt es für kleines Geld echt schon mega Gitarren. Ne? Also.
Ja. Cool, Fabian.
Sehr cool.
Sehr schön. Haben wir ein bisschen über mein Lieblingsthema Ibanez
geredet. Spaß gemacht, ja, ich merke schon. Nein, also wie gesagt, hat wirklich Spaß gemacht. Und sehr interessant auch. Man konnte einiges
mitnehmen. Gut, dann danke auch auf alle Fälle zum Zuhören und danke fürs Unterstützen an unsere Patreons da draußen,
Vielen lieben Dank.
Herren. Es wächst, die Community wird größer, da sind wir sehr, sehr dankbar für.
Ja, dann können wir doch gleich direkt mal eine neue RG bestellen, würde ich sagen.
Ja, genau, würde ich direkt mal machen, genau. Zack, für die 12 Euro, die wir bekommen. Schön, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Bonusfolge hier auf unserem Patreon-Account und schaut euch das Leak der Woche an. Das ist bestimmt diese Woche auch wieder sehr, sehr spaßig.
Yes.
Ich glaube, es ist diese Woche von mir.
Yeah, genau. Was erwartet uns?
Weißt du
das
schon? Picking.
Yes,
Picking.
Geil.
Picking für jedes Level. Cool. Mit dem Lick wirst du der nächste Paul Gilbert werden.
Geil.
So, ohne dass du viel machen musst. Mit wenig machen, der nächste Paul Gilbert werden.
Das wollen noch alle.
Das ist die Versprechen. Das ist so wie abnehmen, obwohl du ganz viel fressen kannst. So. Mein Lick ist quasi das Äquivalent zum Abnehmen mit viel fressen.
Ja, geil.
Okay.
Sehr gut.
Sehr schön, Fabian. Alright. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge.
Ja.
Bis dahin, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Bis dahin, auf Wiederhören. Ciao.
Bye-bye.